Guten Morgen zusammen. Ich werde mir jetzt sparen, viel über meine Person zu sagen. Du hast das gesagt, viele kennen mich. Die mich nicht kennen, die werden mich jetzt kennenlernen. Wie auch immer das auszulegen ist. Dein Vorwort, Martin, war schon sehr, sehr gut. Es setzt mich nur etwas unter Druck, wenn ich ehrlich bin. Die Vielfalt, die du in ein Vorwort hineinbringst, die bin ich ja nicht in der Lage, in eine Predigt zu bringen. Also haltet auf jeden Fall schon mal das Vorwort fest. Es war sehr, sehr gut und sehr zielführend. Bin ich sehr dankbar. Aber ich weiß nicht, wie euch das geht. Mir geht das so. Themen, über die man spricht, sind ja meistens die Themen, wo man selber mit zu tun hat. Und deswegen, ganz ehrlich, aber das wisst ihr ja sowieso grundsätzlich, wenn Menschen hier vorne stehen und predigen, das sind ja nicht die besonderen Leute, sondern das sind ja Leute, wir sind ja auf Augenhöhe, auch wenn das vielleicht 20 Zentimeter höher ist. Und es ist genau mein Thema. Ich muss sagen, ich habe damit zu tun, zu überlegen, wie kann ich am besten Gottes Stimme hören? Aber ich werde einen Bogen bauen, um auf dieses Thema zu kommen. Deswegen, wenn du vielleicht ganz kurz gleich denkst, der spricht jetzt über ein anderes Thema, sei ganz locker. Ich komme noch zum Punkt. Ich habe ja genau 30 Minuten Zeit. Gibt es hier eigentlich irgendwo eine Uhr? Ach da, die sehe ich nicht. Gut. Das passt. Sehr schön. Kennst du die Situation, dass du auf eine Sache über eine lange Zeit besonders hingefiebert hast? Ich sag mal, jetzt in der Urlaubszeit, man freut sich vielleicht auf den Urlaub und denkt, ja, yeah, noch eine Woche, noch zwei Wochen oder wie auch immer. Oder du fieberst darauf hin, dass endlich, mir ging das gestern Abend so, gelb-schwarz wieder auf dem Rasen steht und endlich wieder Fußball da ist. Und vielleicht gibt es auch andere Sachen, wo du so denkst, da fieber ich drauf hin, das ist so toll. Und dann kommt die Sache, der Urlaub oder was auch immer, du erlebst das und dann kommt die Rückfahrt. Wie fühlst du dich auf der Rückfahrt? Abgesehen vom Stau, den du wahrscheinlich haben wirst, irgendwo zwischen Westhofen und Volmarstein. Das ist so wie ein, kennst du das, dass man von ganz oben hat sich so lange gefreut, dann passiert die Sache ist zu Ende und dann sackt man ab. Man wird fast depressiv, wenn man darüber nachdenkt, was jetzt im Alltag einen wieder erwartet. Das war so ein Gefühl von, ich kenne das, von Entmutigung oder wie auch immer man das sagen will. Und dann ärgert man sich ja über sich selber und denkt, Mensch, du solltest doch dankbar sein, du hast so viel Gutes erlebt und jetzt bist du entmutigt. Und ich bin so froh, dass Gott solche Menschen, die genauso empfunden haben, wie ich empfinde, wie du wahrscheinlich auch empfindest, uns in der Bibel hat irgendwie darüber Geschichten erzählt. Es gibt solche Leute, die manchmal sehr entmutigt waren. Aber bevor ich auf die Personen komme, noch eben eine Frage. Wer von euch hatte schon mal so eine richtig schlechte Zeit? Hebt mal die Hände, also wirklich mal, hebt mal die Hände. So, haltet die Hände mal eben oben. Und es könnte ja sein, dass in diesem Moment, nein, ich muss noch eine andere Frage stellen. Hände oben lassen, ich unterstütze euch notfalls. Wer von euch würde denn sagen, wenn er hinter dieser schwierigen Zeit stand, dass es für ihn eine Zeit war, die ihn geprägt hat, näher zu Gott gebracht hat und möglicherweise sogar eine Segenszeit war? Wie sieht es mit den Händen aus? Pass auf, jetzt haltet die Hände oben. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Vielleicht sind Leute momentan hier, die in einer Phase der Entmutigung sind. Dann dreh dich jetzt mal um und schau dir die Hände an, die alle oben sind. Weil ich glaube, das ist eine Ermutigung für uns in Entmutigungsphasen, wenn Menschen da sind, die sagen, ich habe was erlebt und es war nicht schön, aber Gott hat mich durch diese Zeit gebracht. Vielen Dank, ihr könnt euch jetzt wieder entspannen, sonst kriegt ihr nachher noch Schwierigkeiten. Aber ich fand das wichtig, weil ich glaube, dass so etwas nichts Unnormales ist, wenn wir in Phasen der Entmutigung sind. Aber ich glaube auch, dass Gott letzten Endes aus diesen Phasen etwas Gutes machen will. Die Person aus der Bibel, über die ich sagen mal etwas kurz sagen will, das war ein Priester, der hieß Elia. Das ist ein Mann, den kennt man aus der Sonntagsschule, man weiß genau Bescheid, was der Mann gemacht hat. Und dieser Elia, der hatte auch so eine Vorfreudenphase. Denn er hat die Priester eines anderen Gottes auf einen Berg eingeladen und hat gesagt, ich zeig euch mal, wer der stärkere Gott ist. Das hätte ich gerne im Original gesehen. Diese Priester von diesem Baal, so hieß dieser andere Gott, die sollten ein Rindvieh oder was auch immer da auf dem Altar war, zum Brennen bringen. Und da haben die stundenlang um diesen Altar getanzt und haben viele Dinge gemacht. Die Bibel spricht davon, dass sie sich in Ekstase getanzt haben. Aber Baal hat geschwiegen. Und dann kam der große Moment für Elia. Da hat er wahrscheinlich darauf hingefiebert. Dann ist er zu diesem Altar gegangen, hat ein Gebet zu Gott gesprochen und hat im Vertrauen auf Gott sogar noch dieses Tier mit Wasser übergossen und hat gesagt, Gott, ich glaube, dass du dieses Opfer annimmst, dass du der wahre Gott bist. Und dann kam Feuer vom Himmel und hat dieses Opfer verzehrt. Das muss für Elia ein unfassbarer Moment gewesen sein, vor diesen Hunderten von Baalspriestern zu stehen und zu sagen, das ist aber der wahre Gott. Und dann ist mit den Priestern nicht so nett umgegangen, die waren nachher alle nicht mehr, das wollen wir nicht weiter beleuchten, aber er hat in seiner Ekstase und Freude sozusagen der ganzen Geschichte einen Garaus gemacht. Und ich weiß nicht, wie das ist, wenn du so eine Freudenphase hast, dann denkst du, jetzt bin ich stark, jetzt gehe ich nach vorne, jetzt weiß ich, was Gott von mir will. Und es dauert einen Tag. Einen Tag. Da ist eine Königin mit Namen Isabel, die sagt, pass mal auf, Elia, noch bevor die Sonne wieder untergeht, wird dein Kopf genauso rollen wie der Kopf meiner Priester. Einen Tag später. Es war eine Königin. Das hat nichts damit zu tun, dass es eine Frau war. Es hätte auch ein Mann sein können. Nicht, dass ihr denkt, in dem Fall war es halt eine Königin. Und was macht Elia? Er flieht. Da ist von einem Sieg, bricht er ab in eine Depression. Unfassbar, würde man sagen. Er ist entmutigt. Da steht in 1. Könige 19,4, allein wanderte er einen Tag lang weiter bis in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einen Ginsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er. Wie gesagt, einen Tag später. Lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen. Ja, stimmt. Wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Er streckte sich unter den Ginsterstrauch aus und schlief ein. Da war also alles weg. Alle Power, aller Selbstvertrauen, aller Kontakt, hörender Kontakt zu seinem Gott. Es war alles auf Null gesetzt. Da war nichts mehr von da. Man würde ja sagen, so ein Gottesbild haben wir ja manchmal, dass Gott jetzt sagt, der Elia, das ist so, der hat gerade Sonnensieg erzielt. Der ist gerade so großartig drauf. Da gehe ich jetzt hin mit meiner Wunderhand und schieb den sofort wieder emotional ganz nach oben. Macht er nicht. Genau weiß ich nicht, warum er es nicht macht. Aber er schickt ihm einfach einen Engel, der gibt ihm etwas zu essen und zu trinken. Elia nimmt das, isst und trinkt das und schläft sofort wieder ein. Ich habe den Eindruck, der war wirklich, wirklich depressiv und müde, sonst würde das nicht passieren. Und dann sagt Gott, pass mal auf, jetzt geht's weiter. Du gehst jetzt in der Kraft, die du kaum noch hast, bis zum Horeb. Ich weiß nicht, ob ihr die Karte von Israel euch ein bisschen vorstellen könnt. Der Horeb, ein Berg mitten in der Wüste Israels, ein besonderer Berg. Und da schickt er diesen entmutigten, einsamen, zerknirschten Mann einfach hin. Horeb, aus dem Hebräischen übersetzt, bedeutet Einsamkeit, bedeutet Einöde. Also ich weiß nicht, ich bin kein gelernter Therapeut, aber wenn jemand vor mir ist, der total entmutigt ist, dann würde ich dem sicherlich die Empfehlung geben, auf der einen Seite in die Ruhe zu gehen, aber ich würde ihm nicht sagen, jetzt geh mal ganz in die Einsamkeit, jetzt geh mal in die Einöde und sieh zu, dass deine Entmutigung noch so ein bisschen genährt wird. Vielleicht steckt dahinter ein tiefer therapeutischer Ansatz. Wir können uns da gleich mal drüber unterhalten, Ute. So hat Gott das auf jeden Fall gemacht. Aber jetzt kommt der interaktive Teil. Zwischendurch passiert das schon mal bei mir. Also der Horeb heißt also Einöde und Entmutigung. Jetzt kommt die Frage an euch. Das ist keine rhetorische Frage, sondern eine ehrliche Frage, ernst gemeinte Frage. Was war denn sonst noch am Horeb? Könnt ihr euch erinnern, was am Horeb passiert ist? einige nicken. Es ist immer schwierig, wenn die Leute in der ersten Reihe sitzen, aber was war am Horeb? Das ist jetzt die Frage, die stelle ich euch. Das geht nicht von meiner Zeit ab jetzt. Hat da hinten jemand eine Idee, was der Horeb für eine Bedeutung hatte? Ich bin hier schon in einer Kirche, oder? Also ich sage es euch, am Horeb hat Gott die Gesetzestafeln übergeben. Wer wusste es? Wer hat gesagt, wusste ich doch. Alina, natürlich wusstest du es. Die Sonntagsschule, die dich geprägt hat, die hat dir das beigebracht, das weiß ich. Also, der Horeb, wo die Gesetzestafeln von Gott gegeben wurden, war nicht nur der Berg der Einöde und der Berg der Einsamkeit, sondern der Horeb, wo Elia hin sollte, war auch der Berg des Anfangs. Da begann die ganze Geschichte mit Israel. Und weißt du was, als Elia dann an diesem Horeb ist und die Ahnung hat, dass Gott jetzt zu ihm sprechen wird, passieren interessante Dinge. Er ist in einer Höhle und Gott kommt und sagt, Elia, was ist hier los mit dir? Du bist hier am Berg des Anfangs, du bist hier, wo ich schon mal gesprochen habe. Und dann erwartet Elia natürlich etwas von Gott. Und dann steht in der Bibel, in 1. Könige 19, dass Gott nicht im Sturm zu Elia gesprochen hat. Wir würden vielleicht denken, der große Gott, der die Welt geschaffen hat, der wird jetzt ein tösendes Ding machen, damit Elia wieder wach wird. Das steht nicht im Sturm. Und es steht auch, dass er nicht im Erdbeben gesprochen hat. Es kam ein Erdbeben und Elia dachte, jetzt wird wohl die Stimme Gottes in dem Erdbeben sein. War sie aber nicht. Und dann steht auch noch, dass Gott im Feuer kam. Feuer, das alles verzehrt. Und selbst da war Gott nicht zu finden. Und dann kommt etwas, wo wir wahrscheinlich denken würden, sehr langweilig. Und steht als Viertes, es kam eine leise Stimme. In der Elberfelder Übersetzung heißt es, es kam ein leises Säuseln. Und in dieser Stimme, in diesem leisen Säuseln, stellt Elia auf einmal fest, dass Gott mit ihm reden will. Und das ist verrückt. Ihr müsst die Geschichte wirklich mal in aller Ruhe zu Hause nochmal nachlesen. Auf einmal, als aus dieser Ruhephase, aus diesem Säuseln, aus dieser leisen Stimme Gott mit ihm redet, kommt bei Elia neue Power. Er bekommt eine neue Vision für seinen Auftrag. Er bekommt neues Selbstvertrauen. Er kann wieder mit Gott sprechen, er hört ihn wieder, er bekommt neue Perspektive, er bekommt neue Klarheit. Jetzt würden wir sagen, ja, ist klar. Dann ist das ja jetzt geregelt. Also dann doch in der Stille. Und dann kämen wir zu deiner Einleitung, haben wir jetzt die 10 Punkte und dann ist das gut. Kriegen wir hin. Leider nicht. Ich krieg's nicht hin. Ich stelle fest, obwohl das so klar ist, dass ich manchmal, ich will das mal vergleichen, mich wie in einem Hamsterrad befinde. Kennt ihr Hamster? Ihr habt da alle schon, also als die Kinder hier haben alle mal einen Hamster gehabt. Hamster, hast du einen Hamster gehabt? Dann bist du nicht in. Ich hatte auch keinen. Aber die Hamster, das Hamsterrad hat ja, ist was Interessantes. Der Hamster denkt erstens, er hätte immer alle Hände voll zu tun. Ist ja klar. Und der Hamster denkt auch als Zweites, dass er sich auf einer Erfolgsleiter befindet. Es geht ja immer bergauf für den Hamster. Also er ist richtig aktiv, hat alle Hände voll zu tun und fühlt sich im Strom des Erfolges. Von außen betrachtet ist er ein ganz, ganz armes Wesen, das immer nur rund und am Ende des Lebens einfach darum liegt und nicht mehr atmet. Warum sage ich das? Ich glaube, dass du und ich auf unterschiedliche Art und Weisen uns oft in Hamsterrädern befinden und weil wir in diesem Hamsterrad sind, nicht in der Lage sind, Gottes Stimme zu hören. Und weißt du, was ich auch glaube? Dass es oft so ist, dass wir keine schlechten Sachen machen. Ich glaube, der Elia, der hat ja, wir sehen an keinem Punkt in der Geschichte, dass er irgendetwas Negatives gemacht hat. Mir ist zumindest nicht aufgefallen. Der war im Sieg und in der Gemeinschaft mit Gott und fällt ab. Der hat nichts Schlechtes gemacht. Und ich glaube, dass bei uns unsere Hamsterräder manchmal auch so sind, dass es keine Sachen sind, die schlecht sind, sondern vielleicht einfach nur nicht dran sind. Jemand hat mal gesagt, habe das in irgendeinem Vortrag mal gehört, mir aufgeschrieben, dieser Spruch: Das Gute ist oft der Feind des Besseren. Finde ich sehr interessant. Und ich sage das immer bewusst so, in einer Kirche, man ist ja in der Kirche oft so, es sind so viele Aufgaben zu erledigen, und das ist auch so, und die müssen auch getan werden. Aber trotzdem kann man auch da in so einem Rad drin sein, dass man, ich muss es ja machen. Ich muss es ja machen. Das ist gefährlich. Das will ich damit nur sagen. Das Gute ist oft der Feind des Besseren. Und ich glaube, wir sollten uns als Christen, als Menschen, die mit Jesus leben wollen, niemals mit dem Guten zufrieden geben, sondern wir sollten immer die Vision haben, was ist das Beste für mich? Was hat Gott in mich hineingelegt? Was ist das Beste, was er aus mir rausholen will? Rausholen im positiven Sinne übrigens, nicht so im Management-Sinne, aus dem müssen wir alles rausholen. Nein, im positiven Sinne, was Gott aus uns herausholen möchte. Positiv gesehen. Und wir merken, dass wir da alle nicht so mit eins Sternchen abschneiden. Also ich vermute das zumindest, weil ich es nicht tue. Und deswegen wollte ich gerne mit euch noch einen Augenblick etwas machen oder einige Dinge euch sagen, die uns, ich sag mal, geübter machen können, das Hamsterrad zu verlassen und Gottes Stimme zu hören. Und zwar erstens anhand von Eigenschaften Gottes, dass wir die vielen Stimmen, du hast die auch erwähnt, die vielen Stimmen, die auf uns eindringen, unterscheiden können von den Stimmen oder der Stimme, die Gott zu uns spricht. Und als zweites einfach, ich nenne es mal so ein paar Tipps, was wir im Alltag praktisch tun können, um das zu festigen. Also lass uns zuerst mal anschauen, welche Eigenschaften Gottes Stimme hat. Wenn ich mit meinen Kindern zum Beispiel spreche oder mit meinen Enkelkindern, Klammer auf, 7 davon gibt es, Klammer zu, neue Klammer, ich bin sehr stolz, Klammer zu. Wenn ich mit meinen Enkelkindern spreche oder meine Frau und ich mit unseren Enkelkindern sprechen, dann merken die in der Art, wie wir sprechen, auch das hast du, glaube ich, soeben kurz als Punkt gehabt, dass wir sie lieben, dass wir dass wir tiefe Liebe für sie in unserem Herzen haben. Sie merken, das Wesen von Opa und Oma uns gegenüber ist, sie lieben uns. Das stimmt. Und weißt du, was ich glaube? Das Wesen Gottes ist erkennbar für uns. Paulus sagt das in Galater 5, da spricht er über die sogenannten Früchte des Geistes. Und was ist das anders, diese Früchte des Geistes, die da aufgeführt werden, als Teil vom Wesen Gottes, wie er ist? Ich lese euch die nochmal vor, ihr kennt die wahrscheinlich auswendig, aber ich sage es trotzdem nochmal. Wenn der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das sind 9 Punkte, die uns etwas sagen vom Wesen Gottes. Wir denken darüber nach, was ist mit den vielen Stimmen, die auf uns eindringen? Wie kann ich das rausfinden anhand von Gottes Eigenschaft, was die richtige Stimme ist? Ich glaube, wenn du vor einer Entscheidung stehst und du stellst fest, dass keine dieser Punkte in irgendeiner Weise in deinen Entscheidungsgang mit hineinpassen. Nehmen wir das Thema Friede. Paulus sagt mal irgendwo im Neuen Testament, dass der Friede Gottes unsere Herzen berührt und umgibt und erreicht und umhüllt. Wenn du feststellst, wenn ich feststelle, dass ich eine Entscheidung vor mir habe, wo der Friede fehlt, wo die Freude fehlt und solche Dinge, dann wäre ich sehr vorsichtig, diese Dinge zu entscheiden, weil sie nicht dem entsprechen, was Gottes Wesen ist. Vielleicht ein Satz zwischendurch. Es gibt, und das hast du wahrscheinlich auch festgestellt, es gibt keine Rezeptur, die du dir nachher an der Tür abholen kannst, so erkennst du immer die Stimme von Gott. Das ist ja auch sehr individuell bei jedem von uns. Aber ich glaube, das ist ein erster Punkt. Gottes Wesen findest du in dem, was die Bibel uns sagt. Und ich glaube, man könnte das als Merksatz sagen, Gottes Stimme versetzt uns niemals in Panik, dass irgendetwas ist, wo wir denken, oh, sondern sie gibt uns Frieden plus und wir wissen, das ist dran oder es ist nicht dran. Ich spare mir jetzt da Beispiele sozusagen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das zweite ist, habe ich überschrieben mit, wir wissen, dass Gott sich nicht ändert, wir schon. Weißt du, ich glaube, es ist wichtig festzustellen, ob es in deinem Entscheidungsprozess einen sogenannten roten Faden gibt. Habt ihr schon mal vom roten Faden gehört? Ich will ein Beispiel sagen. Nehmen wir an, du warst gestern Abend zum ersten Mal in deinem Leben auf einer Veranstaltung, wo 10 Missionare über ihre Arbeit berichtet haben, voller Enthusiasmus, und du warst da und hast gedacht, ja, Montagmorgen, Flieger nach Papua-Neuguinea. Langsam. Bleiben wir bei Papua-Neuguinea, stellen wir fest, stellst du fest, am Freitagabend war die Veranstaltung dieser Missionare. Vor 4 Monaten warst du schon mal auf so einer Veranstaltung. Gott hat dir einen Traum geschenkt von irgendwelchen Leuten in Papua-Neuguinea und es sind so verschiedene Puzzlesteine, die sich zusammensetzen, dann merkst du auf einmal, es ist so eine Art roter Faden, der sich durch dein Leben zieht. Dann wiederum, glaube ich, hat der rote Faden wirklich eine Bedeutung. Wir müssen nur diese roten Fäden erkennen. Wir leben in einer Zeit, die extrem emotional aufgebaut ist. Ich finde das gut, ich bin selber ein ziemlich emotionaler Mensch. Aber Emotionalität lässt uns manchmal Entscheidungen treffen, die wir ganz schnell wieder bereuen, weil wir sie zu schnell getroffen haben. Deswegen ist der zweite Punkt für mich ganz wichtig. Merk dir einfach diesen Satz oder diese Worte, roter Faden. Wenn du das in dir trägst, als Teil von dem, wie Gott ja auch spricht, er lässt dich irgendwelche Dinge immer wieder neu erleben oder ja, ich muss sagen, das erzähle ich noch ganz kurz, es ist allerdings kein ganz positives Beispiel, aber trotzdem von mir. Vor 10 Jahren war ich auf einem sehr schönen Seminar von Team F. Und ich habe damals vor 10 Jahren, als Menschen, die mich zu dem Zeitpunkt nicht kannten übrigens, das ist immer ganz wichtig, Bilder bekommen von Kindern, denen es sehr, sehr schlecht geht. Ich wurde in dieser Zeit bei diesen Bildern an ein Buch erinnert, was ich als Jugendlicher gelesen hatte von Tom Bernardo über Slum-Kinder in Rio. Auf einmal kam das so alles. Es wird jetzt zu weit führen, das zu erklären, aber seit diesem Zeitpunkt begleitet mich dieses Thema. Dann habe ich die Bücher gelesen von Bernd Siegelko. kennt ihn aus Arche Berlin. In meinem Bett gelesen, auch schon Jahre wieder her, in meinem Bett gesessen, beim Lesen und geheult wie ein Schlosshund. Und immer wieder kommen so Sachen. Und letzte Woche lese ich einen Bericht bei uns aus Gevelsberg in der Zeitung von einer Initiative, Sunshine for Kids heißt diese Initiative, wo etwas gegründet wurde für Kinder und Jugendliche, die es wirklich schlecht haben. Und es hat mir wieder einen Stich in mein Herz gesetzt. Ich könnte sagen, 6, 7, 8 Mal in den letzten 10 Jahren immer wieder dieses Thema. Ja, wir machen das, wisst ihr, seit vielen Jahren Jugendarbeit. Und wir haben in dieser Zeit mit vielen Menschen Kontakt gehabt, denen es auch wirklich nicht gut ging. Ja, es ist ja nicht so, als wenn wir das Thema nicht... Aber irgendetwas ist da noch, wo ich merke, Gott setzt einen roten Faden und ich weiß noch nicht ganz genau, wo dieser Faden endet. Und vielleicht kennst du das in ganz anderen Themen. Aber ich glaube, dieser rote Faden hat eine Bedeutung, wenn Gott das in deinem und meinem Leben tut. Ein dritter Punkt, wie wir natürlich erkennen können, was die Stimme Gottes ist. Wenn Gott sich ja nicht ändert, dann wird seine Stimme auch niemals im Widerspruch stehen zu dem, was in dem Buch Bibel zu finden ist. In dem Buch, das Gott hat schreiben lassen. Ich will da jetzt nicht zu tief drauf eingehen, aber eins will ich dir schon sagen und mir auch. Es macht Sinn, sich in diesem Buch auszukennen. Es macht Sinn, dieses Buch zu lesen. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, ich bin auch nicht so ein Mensch, der so total gerne liest. Meine Frau, die nimmt ein Buch und liest es innerhalb von kürzester Zeit auch. Wenn ich ein Buch habe, dann hat sie in der Zeit schon 10 gelesen. Und manchmal ist es auch so, dass Bibellesen ja so eine Sache ist, wo wir denken, anstrengend. Jetzt bin ich gerade bei irgendeinem komischen Thema, anstrengend. Wisst ihr, ich glaube, es geht nicht darum, wie viel. Und wir sind hier nicht Leute, die Gesetze aufgeben. Aber ich will dir nur sagen, wenn du Gottes Stimme und seine Gedanken wissen willst, in der Bibel findest du sie und ich auch. Und wenn du das gar nicht liest, dann ist es schwierig zu wissen, wie Gott denkt. Ich sprach vor einiger Zeit mit einem jungen Mann, der Kontakt hatte an Christ mit vielen anderen Jugendlichen, die es letzten Endes sich zur Gewohnheit gemacht hatten, so auf den Feiern und Partys, die sie so feierten, etwas zu viel zu trinken. Das war auch völlig normal für sie, dass sie einfach, Alkohol spielte eine große Rolle in ihrem Leben. Und dann habe ich zu ihm gesagt, hör mal, du willst doch mit Gott leben. Dir ist schon klar, dass die Bibel über Alkohol spricht. Hä? Wie meinst du das jetzt? Ja, sage ich, Paulus sagt zum Beispiel wörtlich, Epheserbrief, betrinkt euch nicht. Das steht in der Bibel? Ja, steht in der Bibel. Ups. Weißt du, was ich damit sagen will? Das sind oft die praktischen Dinge des Alltags, wo wir so gedankenlos mit umgehen und Gott sagt, mach's besser nicht. Und wenn du es machst, ja, dann machst du es, aber es ist nicht meine Idee. Und es ist auch nicht das, dass ich dann der Schuldige bin, wenn nachher irgendwelche Dinge nicht mehr gut funktionieren. Der vierte Punkt, wie man Gottes Stimme gut unterscheiden kann, wenn man den Charakter und das Wesen Gottes erkennen kann, ist, habe ich genannt, Bestätigung. Und das hängt sehr eng mit dem roten Faden zusammen, aber auf einer anderen Ebene. Die Bibel sagt zum Beispiel in Sprüche 15, 22, ohne guten Rat scheitern die meisten Pläne. Viele Ratgeber aber garantieren den Erfolg. Hier sind auch noch viele junge Leute, ich spreche euch einfach mal an. Es kann sein, dass du vielleicht irgendwann denkst, der oder die ist es, mit der möchte ich zusammen sein, mein Leben. Und dann sprichst du mit Leuten darüber und also mit Leuten meine ich jetzt Menschen, die wirklich für dich als geistliche Ratgeber auch einen Wert haben, denen du vertraust und wo du glaubst, dass sie nicht einfach was raushauen. Dann gibt es Leute vielleicht, die sagen, du, sorry, lass es, das geht nicht gut. Oder dass Leute sagen, weißt du was, wir beten schon lange für dich. Wir hoffen so sehr, dass du dass Gott dir einen echt großartigen Partner gibt und so weiter. Und wir glauben und empfinden das so, Bauchgefühl, dass das das Richtige ist. Was ich damit sagen will ist, es ist wichtig, dass du dich mit Menschen umgibst, und das gilt für jede Altersgruppe übrigens, die gute Ratgeber sind. Die Ratgeber sind und die aus der Beziehung mit Gott heraus dir einen Rat geben. Ja, wir sind alle nicht vollkommen, sorry, natürlich nicht. Aber du weißt, was ich meine, gute Ratgeber und nicht einfach die was raushauen mit einer schnellen Zunge. Gute Ratgeber. Das waren so Dinge, wo ich glaube, dass Gott, dass man Gott erkennen kann von seinem Wesen, wie er es macht und wie er es denkt und so weiter. Und das Zweite, habe ich auch noch 4 kurze Tipps für dich. Nochmal kurz auf die Uhr schauen, das könnte funktionieren. Wie wir wachsen können und wie wir das auch aktiv betreiben können, die Stimme Gottes zu hören. Und der erste Punkt, den ich mir da aufgeschrieben habe oder den ich da gelernt habe, heißt, gib Gott Raum. Ich weiß nicht, ob ihr das, wer von euch hat Instagram? Blöde Frage. Die Koalition hat Instagram. Ich habe heute Morgen ein Foto gepostet, habt ihr wahrscheinlich nicht gesehen, von einem Sessel. Von meinem Sessel. Einfach so ein leerer Sessel. Und das ist ein Ort, wo ich immer noch viel zu wenig drauf sitze, aber das ist so mein Ort, wo ich gerne einfach mit Gott zusammen bin. Gib Gott Raum heißt für mich, dass du einen Ort dir schaffst, wo nur du bist und wo nur Gott ist. Und wo eben kein Instagram, wo kein Computer, wo kein Netflix, wo kein Amazon Prime, wo keine 1000 Stimmen, wo einfach mal, das ist nicht, dass ihr denkt, dass ich gegen diese Sachen bin. Ich nutze sie alle. Alles, was ich gerade gesagt habe, nutze ich selber. Aber wir brauchen diese Zeiten der Ruhe. Wir brauchen diese Zeiten. Jesus sagt das in Matthäus 14, 13. Jesus bekam eine Nachricht und als er sie erhalten hatte, fuhr er mit dem Boot in eine entfernte Gegend, denn er wollte allein sein. Also wenn Jesus das Bedürfnis hatte, allein sein zu wollen, um mit seinem Vater Kontakt zu haben. Ich glaube, wir brauchen das. Gib Gott Raum, wie immer das aussieht, wie immer du das hinbekommst, wie immer ich das hinbekomme. Mir fällt das, und das sage ich euch ganz ehrlich, sehr schwer. Ich stehe hier nicht als jemand, der sagt, also, wenn ihr mich anguckt, dann wisst ihr, wie es geht. Macht es bitte nicht. Aber ich weiß, dass wenn ich es mache, es mir unendlich gut tut, Ruhe zu haben. Manchmal heißt es für mich auch Ruhe haben, das ist aber meine eigene Art, mit Kopfhörer Ruhe zu haben und Lobpreis zu hören. Aber das ist für jeder, macht das anders. Nur ich glaube, dass wir sonst, wenn wir es nicht tun, sehr schnell in so einem Hamsterrad landen und ja gar nicht hören, was Gott will. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, kommt mir gerade, die Geschichte von Maria und Martha kennt ihr ja. Die Maria war ja die Gute, die saß bei Jesus. Und Martha war ja die Schlechte, die hat ja ständig nur gekocht und geputzt. So wurde das ja früher immer so ein bisschen, also nicht so sein wie Martha. Die Geschichte hat gar nichts damit zu tun, dass Maria die Gute war und Martha die Schlechte. Ich finde es großartig, wenn Menschen Aufgaben sehen, Aufgaben wahrnehmen. Wie sähe ich aus, wenn meine Frau nicht kochen würde? Vielleicht ein bisschen weniger hiervon, aber ansonsten, das wäre tragisch. Also nicht, dass man denkt, Martha war die Schlechte und Maria ist die, die zu den Füßen von Jesus sitzt, war immer nur die Gute. Beides ist ja gut, aber weißt du, was die Pointe dieser Geschichte ist? Wenn du die Geschichte nochmal genau liest, stellst du fest, dass Jesus die Pizza gar nicht bestellt hatte. Es steht an keiner Stelle, dass Jesus Hunger hatte. Und Martha hat sofort losgelegt und hat eben ihre Pizza in den Ofen geschoben oder was immer das war, Falafel oder wie auch immer. Warum hat sie das gemacht? Weil sie nicht zugehört hat, was Jesus wollte. Sie hat einfach gemacht. Wir sind ja auch die Leute, wir machen einfach. Deswegen die Geschichte, sieh die mal unter einem anderen Blickwinkel. Maria und Martha waren beides Frauen, die Jesus liebten. Und da war keine die bessere oder die schlechtere. Martha hat nur den einen Fehler in der Geschichte gemacht, dass sie nicht zugehört hat und nicht wusste, was Jesus wirklich wollte. Vielleicht auch ein kleiner Hinweis für dich. Der zweite Punkt, und da müsst ihr nochmal interaktiv mitmachen, das muss jetzt mal sein, aber es ist nichts Schlimmes. Ich möchte gerne, dass ihr eure Augen schließt und eure rechte Hand zur Faust ballt, wer das kann. Augen schließen, feste Hand, rechte Hand zur Faust. Sehr gut, das macht ihr sehr gut, ich merke das schon, ihr könnt wieder aufhören. Jetzt erzählt mir ganz kurz, wie euch gerade in diesem Moment, wie sich euer linker Fuß angefühlt hat. Ach, wisst ihr nicht, ja? Ist ja klar. Der Fokus eures Lebens in dem Moment lag auf der rechten Faust. Ihr habt euch darauf konzentriert. Der linke Fuß, nochmal für euch ganz zur Beruhigung, der hat sich genauso angefühlt, wie es vor 2 Minuten auch und wie er sich jetzt auch anfühlt. Da hat sich überhaupt nichts geändert. Was sich aber geändert hat, ist, dass du in dem Moment deine Aufmerksamkeit auf deine Faust gelenkt hast. Was heißt das in Bezug auf das Hören der Stimme Gottes? Weißt du, ich glaube, es ist entscheidend, wohin wir unsere Aufmerksamkeit lenken, wo wir unsere Prioritäten haben. Und ich werde keine Beispiele sagen, aber ich frage mich und ich frage dich, wo ist die Priorität in deinem Leben? Worauf setzt du dein Hauptaugenmerk? Worauf setze ich mein Hauptaugenmerk? Und da müssen wir ehrlich sein. Und wenn du feststellst, bei allen Dingen, die in Ordnung sind, aber wenn du all das, was in Ordnung ist, über dem steht, was wir in dem ersten Lied gesungen haben, wir schauen auf dich, dann solltest du Korrekturen vornehmen in deiner Prioritätenliste und ich in meiner Prioritätenliste. Der dritte Punkt, dritter Tipp, wie immer wir das nennen wollen, heißt für mich, vielleicht ist das für dich nichts Neues, aber vielleicht ist es doch was Neues. Ich habe ihn genannt, bete konkret. Ihr sagst doch, ich bete doch, Herr, heil die Kranken und segne uns und lass die Gemeinde gedeihen und alles das. Bete ich doch. Genau das ist es nämlich. Wir trauen uns manchmal nicht und ich habe das gerade festgestellt in einer bestimmten Sache, wo meine Frau zu mir sagt, dann bete doch konkret darum, nenn es doch in Worte, nenn es doch in Worte, so wie es ist. Und das machen wir nämlich oft nicht. Wir sind oft so fromm, Entschuldigung, dass wir meinen, ich kann Gott doch jetzt nicht sagen, nein, ich sage, dass ich das gerne haben möchte, ganz konkret. Ich glaube, das brauchen wir. Dieses Vertrauen zu dem Gott, ihm konkrete Dinge zu sagen. Konkret sagen, Gott, ich brauche bis zum 30.11. noch den und den Wert an Auftragseingängen. Dass du Gott sagst, Gott, ich habe jetzt gerade ein Problem gesundheitlicher Art und das sollte sich bitte ganz konkret ändern. Gott, ich bin verliebt in konkret, nennst du den Namen, bitte zeig mir, ob es dran ist und nicht, ja, nicht so fromm. Wisst ihr, was ich meine? Fromm ist gut, aber fromm ist nicht gut. Christuszentriert ist gut, nicht fromm. Bete konkret, das dürfen wir. Und ich glaube, dass Gott es sogar erwartet, weil Gott würde niemals mit diesen manchmal so komischen Sachen, die wir so von uns geben, die so fromm klingen. Ich habe vor ein paar Wochen von meinem Arzt etwas gesagt bekommen, dass es gut wäre, auf bestimmte Diagnose heraus abzunehmen. Meine ehemalige Verlobte, seit 39 Jahren war meine Frau, sagt mir das schon seit vielen, vielen Monaten. Ich sollte das doch mal tun. Jetzt kam der Arzt. Und auf einmal hat es bei dem kleinen Jungen Klick gemacht, dachte, oh, der Arzt sagt's. jetzt mache ich es. Warum erzähle ich das? Ich habe es geschafft, tatsächlich bis heute, bestimmte Dinge zu ändern in meiner Nahrungsaufnahme. Ich wundere mich über mich selber. Aber ich muss sagen, ich habe konkret dafür, also ich esse wirklich gerne, ich gebe das ja zu, bestimmte Dinge, ich esse gerne Süßigkeiten, all solche Sachen. Und ich habe wirklich auch für mich selber konkret gebetet, Herr, ich muss das irgendwie, muss ich das schaffen. Und dann denkt man, es sind immer diese großartigen Dinge. Nein, 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 das sind so die kleinen Sachen oft. Dass man sieht, wie Gott sagt, bete doch mal einfach dafür, so eine Kleinigkeit. Und ich bin begeistert davon, wie Gott Dinge verändert. Und der letzte Punkt, den habe ich genannt, seine Gegenwart. Und das fasst möglicherweise alles zusammen. Wodurch hat Elia am Berg Horeb neue Kraft bekommen? Durch die Gegenwart von Gott. Und weißt du, was ich glaube? Manchmal ist die Gegenwart von Gott wichtiger als die Antwort auf alle Fragen. Weil ich glaube, wir werden auch bei noch so konkreten Gebeten nicht immer alle Gebete erhört bekommen. Warum auch immer, ich weiß das nicht. Aber ich glaube, und jetzt komme ich zurück auf das, was ich soeben gesagt habe, dass Gottes Frieden, Gottes Gegenwart unser Leben beherrschen kann, im positiven Sinne. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir zuletzt einfach Frieden in unseren Herzen brauchen, dass wir Gegenwart Gottes genießen müssen. Und ich denke, dass das alles zusammengefasst auch nur kleine Akzente sein konnten von dem, wie ich glaube, dass man mit Gottes Stimme umgehen kann, wie man sie hören kann. Ein letzter Bibelvers, den lese ich euch noch vor. Psalm 73, 28. Wahrscheinlich fasst er alles zusammen. Gott nah zu sein, ist mein Glück.